Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. In dieser Folge geht es um das Wort und irgendwie auch um Sprache. Im Prolog, also der Einleitung zum Johannesevangelium, spielt das Wort eine ganz besondere Rolle. Wir sprechen heute mit einem Theologen, mit einer Poetry Slammerin und einem Songwriter über die Macht von Wörtern und wie diese verstanden werden können. Dominik, wer bist du und was reizt dich an der Theologie?
Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Dominik Stockinger. Ich arbeite an der Katholischen Privatuniversität in Linz, bin dort am Institut für Bibelwissenschaft des Alten und Neuen Testaments und zugleich nur als Pastoralassistent in der Pfarre Linz St. Magdalena tätig. Was mir an der Theologie fasziniert, ist einfach das kritische Nachdenken über Kirche und Gesellschaft, aber auch über Wissenschaft und deren Theorien, die dort Verwendung finden, und auch über das Reden von Gott mit Bildern der Welt. Das ist so ein Spezialthema von mir.
Dankeschön. Neben Dominik sitzt die Elena. Stell dir du bitte einmal kurz vor und erzähl uns, wie du zum Texte schreiben kommst.
Ich bin als Elena Maja ungefähr seit 2 Jahren Poetry Slammerin. Wie ich dort hingekommen bin, das war total schön. Also da war Poetry Slammer in unserer Schule. Und ich habe gerade davor einen Text geschrieben gehabt, nicht für Poetry Slam, sondern weil ich einer Person was nicht sagen habe können und dann das so ein bisschen versteckt habe, verpackt. Und dann habe ich zum ersten Mal an dem Tag meiner Freundin den Text erzählt und die hat dann gesagt, hey, du trittst auf und hat mir da dann dazu geschrieben und so. Und so bin ich da reingefallen.
Und der dritte im Bunde ist der Christopher. Wer bist du? Was hat dich zur Musik und auch zum Songwriting gebracht?
Christopher Gbetzen ist mein Name. Und Musik ist, glaube ich, in meinem Leben, seit ich auf der Welt bin und wahrscheinlich davor schon im Mamabauch. Es gibt keine Erinnerung oder kein Zeitraum in meinem Leben, an den ich zurückdenken kann, wo nicht Musik mich bewegt hat, wo ich nicht selber Musik gemacht habe auch, das hat schon als Kind angefangen. Genau. Und Musik ist für mich eine der wichtigsten Ausdrucksformen. Und wenn ich Musik mache, dann kann ich da drin so richtig aufgehen. Also es hat auch was Spirituelles für mich.
Schön, dass ihr Dreiheit echt Zeit nehmt, mit mir das Gespräch zu führen. Bevor wir aber über Worte und ihre Wirkung sprechen, möchte ich gerne noch 2 kleine Teile aus dem Johannesevangelium aufgreifen.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Diese Beschreibung der Schöpfung stellt das Wort ganz bewusst in den Vordergrund. Gottes Wort bewirkt was, Gottes Wort bewirkt die Schöpfung und dieses machtvolle Wort Gottes ist also das im Ersten Testament das Wichtige in der Schöpfung. Dort hast du zum Beispiel, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gottes Worte haben eine Wirkung auf alles. An der zweiten Stelle, am Anfang vom Johannesevangelium, heißt's:
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Der einzige Sohn Gottes, das ist ganz eindeutig Jesus. Und warum das Wort in der Bibel so eine wichtige Rolle spielt, werden wir vielleicht heute auch noch klären. In Genesis 1, also auf den ersten Seiten der Bibel, geht es schon darum, dass Gott etwas mit Worten erschafft. Dominik, du als Theologe, warum ist das Wort gerade am Beginn der Schöpfung so bedeutend?
Ja, die Bibel, die beginnt mit Erzählungen über den Anfang der Welt und den Anfang des Lebens überhaupt. Die Erzählungen auf den ersten Seiten einer Bibel, so wie du das anmoderiert hast, die werden auch Urgeschichten genannt. Das bedeutet, sie erzählen nicht von einer historischen Zeit, von Ereignissen, die einmal passiert sind und jetzt zur Vergangenheit gehören, sondern die Texte wollen erzählerisch darstellen, was die Welt zutiefst prägt, seit es sie gibt und solange es sie geben wird. Und die Texte, die über so ein Urgeschehen berichten, nennt man auch Mythos. Es geht diesen Texten also nicht um eine wissenschaftliche Theorie über die Art und Zeit der Entstehung der Welt, sondern um das Wesen und den Sinn überhaupt. Der ursprüngliche Sitz im Leben dieser Geschichten, das ist die ambivalente Wahrnehmung der Welt. Also die Welt wird einerseits wahrgenommen als lebensförderlich und schön und andererseits aber auch als bedrohlich, bedroht und rätselhaft. Das heißt, es sind Erzählungen des Staunens und der bleibenden Zuwendung Gottes zu uns Menschen, der seiner Welt eben den Anfang gesetzt hat. Und dieser Anfang wird eben gesetzt mit dem Motiv Schöpfung durch das Wort. Die erste Schöpfungsgeschichte in der Bibel wird klassisch mit dem Thema Wort Gottes deswegen in Verbindung gebracht. Umso mehr erstaunt es, dass in diesem Text, wenn man genau hinschaut, kein Nomen vorkommt, wo Wort drinnen steckt. Also kein Wort mit der Bedeutung Wort. Was aber unüberhörbar bei diesen Erzählungen auffällt, sind die formelartigen Wendungen, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel, du hast es gesagt, und Gott sprach, und es so geschah es. Dann eben auch, und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend und es wurde Morgen erster Tag. Das findet man, das hört man immer wieder. Und wenn man so will, dann sind die Wendungen Gott spricht und es wird Ausdruck für die performative Rede Gottes. Das ist ein Redevollzug, der bewirkt, was er sagt. Zum Beispiel, wenn wir den Satz sprechen, ich verzeihe dir, dann ist dieser Satz, wenn er ehrlich ausgesprochen wird, dann übt er eine wirklichkeitsverändernde Kraft aus. Auch das schöpferische Sprechhandeln Gottes, sein Wort, kann als so eine wirksame Kraft verstanden werden. Also die Veränderung von Wirklichkeit und die Gestaltung von Wirklichkeit mit unseren Worten oder durch sprachliches Handeln. Das ist sicher ein definitives, ein herausragendes Merkmal von uns Menschen, dass wir die Lebensumstände, in denen wir uns vorfinden, eben verändern können. Das kann direkt passieren mittels Arbeit und Technik. Da greifen wir direkt in die Natur ein. Aber wir können das auch indirekt machen, eben mit unserer Sprache, indem wir eben in Form von Zeichensystemen, Sprache ist ja ein Zeichensystem, den Dingen Bedeutung zusprechen und ihnen eben auch auf diese Weise einen gewissen Sinn zusprechen. Das heißt, Sprache ist ein besonderes Instrument für uns Menschen, ein extrem wichtiges Instrument, das uns zur Lebensbewältigung dient. Indem wir so eine Symbolwelt hervorbringen, können wir quasi kreativ und regelgeleitet, also nach den Regeln der Grammatik, umgehen mit den Dingen. Und das ist im Prinzip die schöpferische Kraft der Sprache. Wir können damit etwas darstellen, unabhängig davon, ob es jetzt hier, da ist oder nicht. Und wir können aber mit der Sprache auch sowas wie Reflexivität und Vernunft ausbilden, indem wir eben auch sprachlich abstrakt über Dinge nachdenken. Und jetzt, um nochmal auf die biblischen Erzählungen zurückzukommen, das Besondere an den biblischen Erzählungen ist eben, dass sie die Fragen nach dem Sinn und dem Wesen eben nicht mit so abstrakt theologisch-philosophischen Abhandlungen zu beantworten versuchen, sondern eben durch plastische und sehr konkrete und faszinierende Geschichten. Und diese Geschichten üben eine Faszination aus auf Menschen, vor allem auf Menschen, die sich von diesen Worten ansprechen lassen, hat es sicher eine lebensverändernde Kraft.
Du hast schon gesagt, im Ersten Testament, oder in den Schöpfungserzählungen, kommt das Wort als solches nicht vor. Aber im Zweiten Testament ist gerade bei Johannes oft die Rede vom Wort. Im Griechischen sagt man da Logos. Was ist denn damit gemeint und was hat das auch für eine Bedeutung?
Ja, der griechische Begriff Logos, der hat ein enorm weites Bedeutungsspektrum. Dieser Begriff ist ein Verbalsubstantiv, sagt man da. Das heißt, der Begriff leitet sich ursprünglich von einem Verb ab und bei Logos ist das Grundverb Lego. Und Lego hat auch schon sehr viele Bedeutungsmöglichkeiten oder Übersetzungsmöglichkeiten. Es kann bedeuten auflesen, auslesen, erzählen, sammeln. Andererseits auch erzählen, sagen oder sprechen. Das heißt, das Wort Lego hat nichts mit zum Beispiel dem Markenhersteller Lego zu tun. Das bedeutet, Lego bedeutet eigentlich, wenn wir jetzt vom Markenhersteller sprechen, Lektot, das ist ein dänisches Sprichwort, eigentlich ein Wunsch, das heißt Spielgut. Und Lego im Griechischen heißt aber eben sagen, erzählen und so weiter. Das hat eine gewisse Bedeutungsfülle. Und das zeigt einerseits, dass auch der Begriff Logos diese Bedeutungsfülle dann in sich aufnimmt. Und wenn man Logos und seine Bedeutungen anschaut, dann bedeutet das eben auch Sammlung, Zählung, Rechnung, Abrechnung, Rechenschaft oder eben auch Wort, Spruch, Behauptung, Rede, dann Erzählung, dann Ursache, auch Vernunft und so weiter. Also da gibt es ganz viele verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten. Und mit dem Begriff Logos wird auch der Prozess des Erzählens oder der Berechnung quasi damit ausgedrückt. Sodass damit auch der Begriff, das logische Denken und die Rationalität an sich überhaupt damit erfasst werden kann. Und im ganz umfassenden Sinn das vernünftige Prinzip des Universums überhaupt. Das heißt, aufgrund der enormen Bedeutungsfülle des Wortes Logos ist es irgendwie auch logisch, dass das Wort häufig vorkommt, wie du das schon gesagt hast. Zum Beispiel in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, da taucht der Begriff über 1000 Mal auf. Und im Neuen Testament findet man den Begriff eben über 300 Mal. Und jetzt kommt nur Besonderheit dazu. Der Begriff hat in der griechischen Philosophie und dann auch in der hellenistisch-jüdischen Theologie eine ganz besonders aufgeladene Bedeutungs- und Diskursgeschichte bekommen. So wird mit Logos auch eine göttliche Person bezeichnet, die den tiefen Graben zwischen dem jenseitigen, transzendenten Gott und eben der diesseitigen Schöpfung überbrückt. Quasi ist der Logos so eine Art Mittlerwesen, der bereits vorzeitlich im Anfang bei Gott verborgen existiert hat, präexistent. Und diese Logos-Spekulationen sind dann auch von neutestamentlichen Schriftstellern inspirierend aufgegriffen worden und kreativ weiterentwickelt worden. Ein ganz prominentes Beispiel, das ist eben der Logos-Hymnus, den wir am Anfang schon vorgetragen haben. Da ist eben ausgedrückt, dass in Jesus Christus dieser Logos Gestalt, Fleisch angenommen hat, also menschliche Gestalt angenommen hat. Auch Goethe hat sich mit diesem Begriff auseinandergesetzt, nämlich indem er dem Dr. Faust dieses ehrgeizige Ziel zuschreibt, dass er versucht, das ganze gesamte Neue Testament zu übersetzen, und Faust macht es dann in seiner Studierstube und geht her und versucht eben dann gleich mit dem Beginn des Johannes-Evangeliums diesen Johannesprolog zu übersetzen. Und bereits beim ersten Satz, beim Begriff Logos, hat er eine enorme Schwierigkeit. Nämlich er weiß jetzt nicht, wie er den Begriff übersetzen soll. Und Faust ringt eben mit den Übersetzungsmöglichkeiten dieses Begriffs und er kommt dann eigentlich am Ende zu dem, was ich am Beginn schon gesagt habe, dass eben dieser Begriff auch eine Art performative Rede ist. Und ich möchte jetzt kurz den Text vortragen. Geschrieben steht: Im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort zu hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geist recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat.
Nicht nur Faust steht immer wieder vor der Frage, wie übersetze ich was, wie beschreibe ich was, wie gehe ich mit dem um, sondern auch du, Dominik, als Pastoralassistent in einer Pfarre, hast die Aufgabe, im Gottesdienst die Bibel auszulegen. Darf man biblische Texte eigentlich interpretieren? Darf ich mir da überlegen, was da drinnen steht? Und wenn ja, wie gehst du an das Schreiben einer Predigt heran?
Es gibt für mich einen sehr prägenden und faszinierenden Neutestamentler, der heißt Gerd Theissen. Und der hat ein Buch zum polyphonen Verstehen der Bibel geschrieben. Darin greift er als Bild eben auf die Polyphonie, die es eben in der Musik gibt, zurück. Polyphonie ist in der Musik Mehrstimmigkeit, bei der jeder Stimme quasi ihre Eigengewichtigkeit behält und hat. Und wenn dann die verschiedenen Stimmen gemeinsam erklingen, dann ergibt es ein wunderbares Gesamtkunstwerk. Und so eine Polyphonie findet man vielleicht auch in der Bibel. Da sind vielfältige Stimmen zu hören, die zum Teil dissonant zueinander stehen, aber zusammen erklingen. Manche Stimmen werden dann breit ausgeführt, manche werden korrigiert und manche Stimmen werden auch mit dem Gegenteil überliefert. Und diese Vielstimmigkeit, die findet man in der Wirkungsgeschichte der Bibel, weil die ist ja durch die Zeit hindurch immer wieder ausgelegt und überliefert worden und hat so ganz unterschiedliche Auslegungen und Interpretationen immer wieder erfahren. Und auch in der Exegese, das ist das Wissenschaftliche, das heißt methodisch kontrollierte Auslegen der Texte, kommt diese Polyphonie zum Tragen, weil auch die Exegese durch die Anwendung von unterschiedlichsten Methoden und Fragestellungen immer wieder andere Melodien und Stimmen im Text zum Hören und zum Klingen bringt. Und die neuere Texttheorie, die betont jetzt, dass das Sinn des Textes, der an sich eine tote Zeichenmenge ist, eine Druckerschwärze, dass der erst beim Lese- oder Hörvorgang quasi zum Bewusstsein kommt. Also im Bewusstsein der Menschen, die den Text lesen oder hören, entsteht quasi das Leben des Textes. Er wird zu Leben erweckt. Der Text hat an sich quasi nur so ein Sinnpotenzial, das dann im jeweiligen Lese- und Hörvorgang aktualisiert und realisiert wird. Und das ist natürlich dann immer recht unterschiedlich. Hängt ein bisschen von der Verfassung ab, in der man eben gerade auch ist. Also was der Text auslöst, das ist von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Jedenfalls geht es nicht darum, dass man objektive Sinninhalte, die der Autor vorgibt, eins zu eins in das Bewusstsein, in das eigene Bewusstsein dann mit übernimmt. Und wer Texte liest oder hört, der wird merken, dass man quasi in einen Verstehensprozess hineingezogen wird und man es gar nicht aufgeben kann, Texte zu interpretieren. Und die Bibel lädt in diesem Fall, oder das ist vielleicht das Besondere an der Bibel, dass sie in diesem Interpretationsvorgang zu einem Dialog mit Gott einlädt, dass sie eben einlädt, in diesen Dialog einzusteigen und diesen immer wieder neu zu beginnen und zu suchen. Das ist Interpretation der Bibel. Sonntag für Sonntag ist uns dieser Prozess aufgegeben. Und wenn ich dann an einem Sonntag für das Schreiben einer Predigt dran bin, dann versuche ich zunächst einmal eben die vielfältige Polyphonie, von der ich vorher gesprochen habe, mir bewusst werden zu lassen. Also mal die Vielstimmigkeit des Textes an sich, seine Wirkungsgeschichte, aber auch welche Stimmungen der Text in mir im momentanen Hören auslöst. Und dann versuche ich meistens eigentlich aus dem Geflecht der vielen Stimmen ein Thema herauszuhören und mich auf ein Thema zu fokussieren, damit das Ganze dann eben bei der Predigt nicht in einem unklaren Geräusch verschwimmt. Und wir wissen aus der Musik, ich selbst bin leidenschaftlicher Musiker oder Organist eigentlich, dass jede Stimme für verschiedene Interpretationen immer offen ist. Und bei der Orgel ist es oft bei der Polyphonie sehr komplex und da versucht man dann im Einüben eines Musikstückes die Stimmen einmal zunächst getrennt voneinander einzuüben und zu interpretieren. Das ist dann im Zusammenspiel ein höchst komplexer Prozess, aber wenn es dann gelingt, unglaublich bereichernd. Und das ist eben bei mir bei der Predigt dann wichtig, einmal eine Stimme hörbar zu machen und sie dann in ihrer Eigenständigkeit zum Klingen zu bringen, aber immer im Wissen darum, dass der Text aus vielen Stimmen besteht und dass die Musik wohl im Zusammenspiel am schönsten klingt.
Bei unserem Podcast wollen wir verschiedene Stimmen hören. Bei dir, Elena, geht es ja auch ganz viel um Worte, um Sprache. Wie kommst du zu deinen Ideen? Was inspiriert dich da? Und wie ist denn dein Weg von der Idee, von dem ersten Gedanken zu einem Text, bis er dann für dich fertig ist?
Ja, die Ideen, die kommen aus dem Alltag. Also einfach das, was mich gerade am meisten beschäftigt, ist das, wo ich am meisten irgendwas schreiben kann, was dann auch ankommen kann. Ich laufe dann auch wirklich durch die Welt und mir kommen so so jetzt im Alltag immer wieder irgendwelche Bilder, die ich mir dann auch aufschreibe und aus denen dann oft auch ein Text entsteht. Also so zusammenbasteln aus dem, was gerade, was ich sagen möchte vielleicht oder was mich gerade voll beschäftigt und das, was ich auch so an Bilder ein bisschen gesammelt habe oder so. Ich sehe eben auch so meine Welt voll gern in Bilder und oder Metaphern und so. Und manchmal entsteht ein Text also die Idee auch aus dem Text. Fledermäuse flattern, fliegen, schnappen, grillen, zirpen, Blätter wispeln willig zum Wind, in der Ferne Stimmengelächter. Ich habe da einfach aufgeschrieben, was so rund um mich war, und erst danach habe ich das dann irgendwann später mal hergenommen und geschaut, was ich da jetzt für einen Text draus machen möchte.
Was ist denn zuerst da, Christopher, Musik oder Text? Du bist Musiker und Songwriter. Gibt es bei dir, hast du die Melodie im Kopf oder hast du eine Textzeile, hast du eine Idee, über was du schreiben möchtest, ein Thema? Was ist da als erstes da oder wie funktioniert das bei dir?
Eine vielgestellte Frage, die in ganz vielen Interviews auch immer wieder gestellt wird, und es gibt nicht die Antwort drauf, sondern es ist von bis. Es gibt Lieder, also mir geht's ähnlich wie der Elena. Meine Lieder sind im Prinzip Kurzgeschichten und die beschäftigen sich mit Sachen, die mich gerade beschäftigen. Und das geht auch wieder von bis. Einmal ist irgendwie ein persönliches Ereignis, eine Liebesbeziehung, die in die Brüche gegangen ist, die mich beschäftigt hat, wo ich das in einen Text verarbeite. Einmal ist, wenn ich ein Buch gelesen habe und mich die Geschichte fasziniert. Ein anderes Mal ist, ich bin einmal im Auto gefahren, habe einen Ö1-Bericht gehört über Henry Ford, den Automobilhersteller, der hat mich fasziniert, dessen Leben hat mich fasziniert, dann habe ich recherchiert und viel gelesen über den und habe dann einen Text über den geschrieben, ein Lied über den geschrieben. Und ein anderes Mal ist zuerst die Melodie da und die inspiriert mich dann zu einem Thema oder zu, also ganz konkret zum Beispiel, ich habe so ein bisschen eine weirde, ein bisschen eine strange Melodie geschrieben einmal und die war so zweistimmig an sich schon und irgendwie ist mir, keine Ahnung wie, Dr. Jekyll und Mr. Hyde dazu eingefallen. Dann hat das Lied eben Dr. Jekyll und Mr. Hyde behandelt. Es ist ja oft so, dass Lieder, oder dass, anders gesagt, dass von einem Lied ein Refrain da ist, sei es jetzt vom Text oder von der Melodie her, und dann lege es weg. Und dann liegt es eine Woche, einen Monat, manche Lieder liegen auch jahrelang, bis dann irgendwie den Auslöser gibt, dass es weitergeht. Ja. Es gibt, wie gesagt, nicht die Antwort, zuerst die Melodie oder der Text, sondern da gibt es ein breites Spektrum. Es geht ja oft Hand in Hand miteinander. Es ist vielleicht ein Melodiefetzen da und irgendwie entsteht dann in meinem Kopf ein Bild, so wie bei dir auch, oder wie du auch gesagt hast, Bilder, und dann sprudelt der Text. Und das ist, also den Moment, den spüre ich ganz deutlich, wenn irgendwie die Kreativität losschlägt und da ist, dann muss ich weg aus jedem sozialen Gefüge und muss mich irgendwo in eine Ecke hauen, wo ich Ruhe habe, weil wenn der Moment vorbei ist, dann ist er vorbei.
In der Vorbereitung auf den Podcast habe ich auf deiner Homepage ein bisschen herumgeschaut und habe einen Satz gefunden, du hast das schon ein bisschen angesprochen, sehr viel über deine Art von Musik sagt oder wie du was du mit deiner Musik irgendwie auch machst. Übersetzt hast der Satz ungefähr: Hillock, also dein Band, erzählt Geschichten mit rockigem Sound und Rhythmen, Geschichten aus dem Leben, wie es ist, war oder sein könnte. Daher die Frage, wie wichtig sind dir die Wörter, die du in deinen Liedern verwendest, beziehungsweise wie wichtig ist der Text?
Ganz wichtig, überaus wichtig. Also das steht eigentlich im Zentrum. Ja. Ich bin Gitarrist und Songwriter. Die Lieder sind alle aus meiner Feder, sowohl von der Melodie, den Akkorden her, als auch vom Text her. Und es sind Geschichten, die ich erzählen mag. Der Text ist das Um und Auf. Ich sehe mich auch nicht als Gitarristen an sich jetzt. Ich kann halt Gitarre spielen. Der gesungene Text und das, was ich mit der Gitarre mache oder versuche zu machen, das geht ineinander über. Ja. Also dort, wo ich im Text eine Pause mache, dort versuche ich irgendwie das, was ich vorher gesungen habe, mit einer Melodie weiterzuführen in der Gitarre. Ja. Und dabei unterstützt mir die Band. Also die Band gibt mir sozusagen das Gerüst, dass sowohl Text als auch die Einwürfe, die ich dann spiele mit der Gitarre, irgendwie getragen werden als Fundament. Und der Text, wie gesagt, ist das Um und Auf. Also ich möchte Geschichten erzählen. Genau. Und was mir besonders wichtig ist und was ich versuche irgendwie bei den Texten zu machen, ist Interpretationsspielraum zu lassen. Das heißt, ich mag keine Texte, die irgendwie in the face sind und banal. Ich hasse Banales, ja. Und ich spiele mir ja ganz viel mit den Texten. Also es ist ganz oft so, dass zum Beispiel der letzte Refrain dann anders ist als die üblichen Refrains, weil der Bogen sozusagen, die Geschichte spannt am Bogen und am Ende hat sich vielleicht was verändert von der Ausgangslage her.
Christopher, du hast geredet vom Gerüst, das dir irgendwie die Band auch gibt, in dem die du als Frontman auch bewegst. Bei Poetry Slams, da steht meist, so nimm's ich wahr, eine Person im Mittelpunkt mit dem Wort, mit den Worten, die die Person sagt. Da gibt's nicht die große Bühnenshow, da gibt's nicht das Zusammenspiel vieler verschiedener KünstlerInnen, sondern das Wort einer Person hat den Platz ganz exklusiv. Was ist denn für die so die Bedeutung der Worte oder deiner Worte, die du mit deinen Texten verbreitest?
Worte sind Wände und Worte sind Fenster. Also da gibt es ein englisches Zitat von Ruth Bebermeier. Also ich glaube, Worte können beeinflussen, wie wir die Welt sehen. Also in irgendeinem nordischen Land gibt es zum Beispiel voll viele Bezeichnungen für Schnee und Weiß und die kennen halt auch verschiedene oder sehen die verschiedenen Weißtöne nur mehr viel mehr durch das, dass sie es benennen. Und andererseits natürlich auch, was andere Leute von uns sehen durch das, dass wir was sagen, durch das, dass wir was erzählen. Und ja, eine Wende, ich glaube, Worte können und oder Sprache ist schon eine Ursache von Gewalt. Und von dem her macht es Sinn, sehr feinsinnig mit bei der Wortwahl zu sein. Einerseits und andererseits glaube ich auch noch mal viel mehr die Haltung, was hinter dem ist, wie ich was sage, was ich was sage, wo es dann manchmal wieder voll egal ist, welche Worte ich jetzt genau nehme, sondern von dem her, wie ich es sage. Und ja, Worte sind halt einfach, sind schon auch was uns verbindet. Ich meine, wir teilen uns mit, wir reden voll viel und es ist auch was uns verbindet. Und als drittes Bild zu Wände, Fenster, ist für mich nur wie so ein Bilderrahmen. Also wie man was bezeichnen, macht er was mit dem, was es ist. Wenn man zum Beispiel, also ich glaube, wenn man für Gefühle zum Beispiel viel differenziertere Wörter hätte oder die Wörter dafür benennen kann, dann steht man auch ganz anders dazu oder kann ganz anders mit dem. Und Monster, Ungeheuer, die angeschaut werden, sind nimmer so ungeheuer fern, wenn sie greifbar wären.
Ich glaube, das, was du mit Wänden, Fenstern und Rahmen irgendwie in Bildern auch versuchst, da jetzt für uns greifbar zu machen, kommt in einem Text einfach auch gut um oder man kann es verstehen, was du da jetzt meinst damit.
Ich habe einen Text mitgebracht. Das ist eins meiner ersten zwei Texte, die ich auf einer Bühne geteilt habe. Und auch der einzige, also ich habe den dann nur weitergeschrieben und einer der einzigen Sachen, die ich im Lockdown geschrieben habe und da auch erst wieder, wie ich das erste Mal unter Leid war. Und genau, weil ein Gedicht ja irgendwie auch was Verdichtete ist, ist mir nur wichtig zu sagen, dass ich da nicht für alle sprechen möchte, sondern einfach ein paar Geschichten zusammen, die ich so kenne, zusammengenommen habe. Und als Triggerwarnung fasse ich nur mal ganz kurz in Text zusammen, dass auch die Welt von so kleinen Menschen so zerbrechen kann, dass Mensch nicht weiß, wie Mensch sie wieder zusammenbauen kann. Und auch die kleinen Menschen denken sich als große Menschen dann, dass das vielleicht alles lächerlich war, aber auch nur, weil sie dann schon mal drüber gegangen sind und den Weg schon wissen. Aber im Moment ist es schrecklich und ungeheuer und so hoch, wenn man davor steht. Und als Außenstehender, wenn man daneben steht, weiß man oft nicht, was man tun soll. Und gerade dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man die Augen nicht zumacht. Wir stehen da nebeneinander, zupfen am Gewand und reden nicht viel, weil ich nicht will, dass du es gegen dich nimmst. Irgendwas verbindest, was ich gar nicht so mein. Dinge, die gar nicht so sind, wie das du in deinem Kopf vertraust. Und deswegen drehe ich alles 2 und 3 und 8 Mal in meinem Kopf hin und her und überleg ganz genau, was ich da sag, weil ich nicht mag, wenn du so gegen dich bist, das Lachen so vermisst. Weil du nur dein Fehlen siehst, nur enttäuschte Gesichtszüge liest, wo ich einfach traurig bin, dass du das Leben nicht mehr genießt. Wie ich mir wünsch, dass der gut geht, dass du wieder mal strahlst, versuch ich, dass ich dich verstehe und nicht untergehe in dem Versuch, dir ein Lachen aufzuzwingen. Mit deiner Kraftlosigkeit zu ringen, warum kann dir das nur nicht gelingen? Aber dass du nicht mein Rat brauchst, sondern mich, die einfach da ist und zuhört und das gern tut und sagt, wenn's grad nicht passt. Weil was hilf ich da, wenn ich mich zwing dazu, dass ich deine Welt wieder in Ordnung bring? Und es dann wieder nur so komm, das wärst du ein Problem oder Last, weil na, das bist du nicht. Du sagst, du wünschst dir, dass ich deine zerstörte Welt ansehe, für mehr als dass ich's zusammenrahm. Dass ich der Hand nehme und die in Arm, für mehr als dass ich die irgendwie aufzahle. Du sagst, dass du die manchmal am Boden legst, weil dann mehr Körperfläche von irgendwas berührt wirst und wenn du stehst, sind es nur deine Füße, die was gespüren. Du sagst, dass manchmal reicht, wenn ich die ganz fest heust, sodass du spürst, dass ich da bin und dass du mir wichtig bist, weil es nie beim Herz ankommt, wenn ich dir das nur sag. Und du sagst, dass du eigentlich von alleine warst, wie du aufsteh und weitergekannst, nur da manchmal die Energie dazu führt. Bis du merkst, wie besonders du für manche Menschen bist und dass für dich schon einen Unterschied macht, ob du die hingebst oder die bewegst. Auch wenn's für dich gerade keinen Unterschied macht, weil du nicht weißt, was du brauchst, überhaupt in welche Richtung hingehst, so ist du nimmer weißt, was du nur da kannst, um zu dem zu kommen, was der Welt endlich wieder besser macht. Aber um das herauszufinden, sag Ida, das geht nur, wenn's dich bewegst, aufstehst, das Stickel gehst, mit Leid redst. Und wenn du fallst, dann sag mir's bitte, damit ich mich zu dir am Boden legen kann und dir spüren lassen, wie stark und besonders du für mich bist. Wie du mich manchmal, so düster du es selber gerade bis zum Streuen bringst. Wenn ich merke, dass ich für dich da sein darf. Dass du mich so nah lässt in der Welt blicken. Dass ich besonders für dich bin. Auch wenn ich manchmal nicht weiß, wie ich dir helfen kann. Und dann nur das Falsche sag. Aber zumindest nicht aufhören, mit dir zu reden, die nicht aufgib, sagst du. Wir stehen dann nebeneinander und ich versuche, dass ich dich verstehe. Sehe, was in deiner Welt, in deinem Kopf so vor sich geht, wie es da geht da drin, wie der Hirn funktioniert und warum du denn nicht spürst, wenn der Leute sagen, wie schön du bist. Was da zwischen deinem Kopf und deinem Herz steckt, dass die Gedanken nicht weitergeben werden an die Pumpe, die Liebe und Mut in deinen ganzen Körper verstrahlen sollt. Um alle Körperzellen mit der Wärme zu versorgen, die sie zum Bewegen brauchen. Aber das alles ist verdammt nur mehr nicht einfach und schon gar nicht eh recht wurscht, weil ich fürchte, die zu verlieren oder mich in derer Angst, die... Hab dich dazu gebracht, dass du professionelle Hilfe annimmst? Und das ist auch wer, der da ganz viel weiterhilft und die bewahrt davor, ganz aufzugeben. Und ja, es tut da gut. Aber dem im Prinzip recht egal ist, ob das du bist oder wer ganz anderer da sitzt, sagst du. Du bist schon froh, dass du mich hast, sagst du. Weil für der Therapeutin brauchst du nicht leben und für mich überlegst das. Und für dich selber, naja, das braucht vielleicht nur Zeit. Irgendwann dann. Wir zupfen am Gewand und reden nicht viel. Es ist nicht einfach mit dir. Und na, du musst nicht einfach sein, wann bin ich und er und sie schon einfach. Mensch, ich hab dich trotzdem und gerade deswegen voll gern und hör da gern zu. Das ist nicht einfach, sagst du. Komm, erzähl, was in dir gerade passiert. Erzähl, was du dir wünschst, weil sonst weiß ich's nicht und interpretier. Ich denk, Gedanken aufzuhören, sondern Gedanken nicht dazu zu gehören. Ich denk, das Leben aufgeben ist ein Streben nach all dem, was gekonnt ignoriert, in der Angst verliert, Angst zu verlieren. Ich glaub, Gedanken aufzuhören, soll man vor allem einfach zuhören und nachfragen. Weil Ungeheuer, die angeschaut werden, sind nimmer so ungeheuer fern, wenn sie greifbar wären. Also red mit mir und red mal drüber. Aber wenn ich mich mal nicht fragen trau. Ich hör dazu, ich hab die gern.
Aber bei einer Predigt geht es ganz viel um Worte und Worte wollen oft sehr bewusst und sehr überlegt gewählt werden. In manchen Situationen fehlen uns aber die Worte. Wie gehst du, Dominik, mit wortlosen Situationen um oder gibt es da was anderes als Worte für dich?
Also ich kenne ganz viele verschiedene Situationen, wo mir Worte fehlen. Und es gibt sicherlich ganz viele eben unterschiedliche Situationen, wo Worte vielleicht auch gar nicht passen würden, wenn man es spricht. Wo vielleicht gut weniger ist manchmal mehr. Wenn jemand traurig ist oder wenn Personen einen Schicksalsschlag erleiden oder ein schweres Schicksal erleiden, dann sind die Situationen, wo mir oft Worte eben fehlen. Und mir hat es in solchen Situationen gut getan, eben zu wissen, dass die Unterstützung bei solchen Schicksalsschlägen oder bei Traurigkeit dann in erster Linie über den Körper erlebt wird und nicht so sehr über das, was man sagt, über die klugen Sprüche, die man dann vielleicht macht, sondern eben durch die Anwesenheit und durch Ruhe. Dass es dann oft reicht, Aufmerksamkeit zu schenken, sein Ohr zu leihen und die Person vielleicht erzählen zu lassen.
Wie ist es bei dir, Elena, wenn dir nicht das exakt passende Wort für diesen einen Text einfallen mag? Wenn du nicht das richtige Wort findest für das, was du aussagen willst, wenn dir die Worte fehlen?
Vor allem, wenn ich selber schreibe, so für mich, um meine Gedanken zu ordnen oder sowas, dann erfinde ich ganz oft selber Wörter. Zu irgendwas, was ich dann weiß, genau das meine ich. Mir fehlen auch so oft die Worte, daraus entsteht dann auch oft der Text. Und ich glaube, das ist auch voll okay oder passt voll, wenn die Worte fehlen, weil eben auch Umarmung oder sowas sagt oft viel, viel mehr. Und ich habe auch schon mal vorgehabt, oder ist so ein bisschen ein Traum, dass ich mal Gebärdensprache lerne, weil ich da das Gefühl habe, dass ganz ein anderer Ort von Reden ist. Ganz anders, wie man was sagen kann.
Wie erlebst du das, Christopher, wenn die richtigen Worte fehlen und wie gehst du damit um?
Also ich schließe da ein bisschen an den Dominik an. Sprachlos bin ich. Manchmal, wenn ich ohnmächtig bin, ja, in Situationen, wo andere Leute trauern, wo andere Leute einen Schicksalsschlag erlitten haben. Und ich sehe das also dann, ist oft zuhorchen, da sein, ausreichend. Die Worte füllen wir auch manchmal, wenn ich meine eigenen Gefühle ausdrucken soll, darf, muss, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Genau, wenn meine Frau und ich an einem Thema draußen sind, das uns beschäftigt und das berührt mich. Genau, und um dann zu sagen, wie es mir damit geht, da füllen wir auch hin und wieder die Worte. Und es ist für mich ein Lernprozess. Machen wir für immer die Worte beim Texten, beim Songtexte schreiben. Und entweder ich lege das Lied dann weg und warte drauf, bis die Muse mich küsst sozusagen. Oder, ganz banal, ich mache, da gibt es diverse Suchmaschinen, zum Beispiel Rhymezone, ja. Ich schreibe auf Englisch und das ist oft total inspirierend, da das letzte Wort zum Beispiel von einer Liedzeile einzugeben, ja, und einmal anzuschauen, was wirft ein Rhymezone da als möglichen Reim aus. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien, da kann man zum Beispiel auch in Gedichten und Songtexten suchen lassen. Und das inspiriert mich dann wieder. Ja, ich nehme das natürlich nicht eins zu eins, aber da passiert es auch, dass dann Ideen mir kommen oder Bilder entstehen und dann geht es wieder weiter.
Bei jedem von euch geht es in Texten oder in Liedern um was Wichtiges. Ihr legt da ganz eine wichtige Botschaft für euch ein. Wie geht's ihr damit um, wenn eure Lieder, eure Texte interpretiert werden und dabei vielleicht was rauskommt, was für euch gar nicht drin vorkommt oder was rauskommt, was ihr selber noch gar nicht so gesehen habt? Christoph, magst du gleich noch anschließen?
Ja, das ist lustigerweise letzten Freitag passiert. Da haben wir einen Gig gespielt in Salzburg. Da waren relativ wenig Leute. Das heißt, wir haben recht dezent gespielt von der Lautstärke her. Und somit war der Text verständlicher. Das ist beim Live-Spielen oft schwierig, den Text zu verstehen. Gerade wenn wir irgendwie, wenn drei E-Gitarren, ein Schlagzeug und ein E-Bass drüber fahren noch. Wir haben da eher Unplugged gespielt mit akustischen Gitarren, Cajon. Und von daher war die Textverständlichkeit viel besser gegeben. Und es war voll cool, weil nach dem Konzert hat mich eine Zuhörerin gefragt, sag einmal, ich kenne mich jetzt bei dem Anlied immer noch nicht aus. Und das war echt cool, weil die hat wirklich zugehört und das taugt mir total. Also das hat mich voll gefreut. Und es ist das Lied, das ich nachher im Anschluss ganz am Ende vom Podcast spielen darf. Das heißt Coming Home. Und beschreibt im Prinzip, wie ich die Mama von meiner ältesten Tochter verlassen habe, wie meine Tochter noch ganz klar war, und ich wieder zurückgefahren bin nach Linz. Ja, also eigentlich ist daheim dort, wo ich herkomme. Und genau, feels like coming home again and looks like heaven, feels like pain. Also eigentlich cool heimzukommen, aber in Wirklichkeit geht es mir ziemlich scheiße dabei. Und ganz am Ende, in der letzten Strophen, dreht sich das ganze Geschehen und ich singe, schreibe von einer Wohnung, wo ich aufwache, neben einer Frau, mit einem Kinderbett und der letzte Refrain ist auch anders. Da geht's dann darum, dass sie im Endeffekt das Blatt wenden kann und die Geschichte dann doch gut ausgeht, was auch passiert ist. Und die Frau, mit der ich da geredet habe, hat glaubt, ich bin dann wieder zurückgefahren, ja. Und das war aber eigentlich gar nicht gemeint, ja. Genau. Wie geht's mir dabei? Ich finde es cool, wenn es mehrere Interpretationsmöglichkeiten gibt. Und ich finde es nur mal spannend, damit die Leute darüber reden können.
Genau. Wie geht's denn dir, Elena, wenn Leute deine Texte interpretieren und da vielleicht auch was anderes auslesen?
Ich finde das voll schön. Am liebsten würde ich am Schluss immer hergehen und alle Leute fragen, was sie jetzt da eigentlich so, also was sie jetzt überhaupt gehört haben. Manchmal kommt da wer und erzählt mir dann was, ja, wie du das und das gesagt hast. Und ist dann immer voll lustig, weil oft wie jemand die Geschichte hört, ist gar nicht das, was ich, also ich würde das jetzt gar nicht damit verbinden oder das war gar nicht das, was ich gesagt habe. Gerade bei sensiblen Themen fürchte ich mich manchmal aber auch, dass es anders interpretiert wird. Gerade wenn ich jetzt mit einem Text zum ersten Mal auf die Bühne gehe, wo ich mir dann nicht sicher bin, wird das eh nicht falsch verstanden. Und gerade weil, wenn ich da stehe mit einem Text, dann stehe ich ja auch zu dem. Und ist dann schwierig, wenn da irgendeine Aussage ist, die ich so nicht meine, was nicht passt zu mir. Und Leute glauben immer, dass wenn jetzt irgendeine Geschichte von irgendwem erzähle, dass da jetzt voll viel über mich lesen können oder dass ich das immer bin oder so. Was natürlich halt alles, was ich schreibe, irgendwo mit meinen Erfahrungen, mit meiner Sicht auf die Welt zum Tor, aber nicht alles, was ich schreibe, kann man genauso lesen, wer ich dann dahinter bin.
Wir schließen ein bisschen den Kreis. Dominik, wie ist das bei biblischen Texten? Ja, du hast schon die Vielseitigkeit der Bibel angesprochen. Wie geht man damit um, wenn mit einem biblischen Text oder mit unterschiedlichen biblischen Texten was argumentiert wird, wo sich die Bibel ein bisschen widerspricht da in sich, oder wenn was argumentiert wird, was, wenn man den Text genauer anschaut, so gar nicht drinnen steht?
Ja, ich habe, wie du das zuerst gerade gesagt hast, von der Polyphonie des Verstehens schon gesprochen. Und die Aufgabe der Exegesis ist es, in einer gewissen Weise eben mögliche Verstehenswege aufzuzeigen und das halt wissenschaftlich abgesichert zu machen. Aber natürlich, es kann jeder, der will, die Bibel lesen und dann, also da braucht man kein spezielles Fachwissen dazu. Man muss lesen können, quasi. Also wenn es darum geht, was ein biblischer Text mir sagt, da habe ich eigentlich keine Grenzen, wie ich den Text verstehen kann, weil das kann mir ja keiner vorschreiben. Aber wenn es dann darum geht, den Sinn zu erheben von einem Text, was der Text vielleicht anderen sagen könnte, dann braucht es schon was wie so einen methodischen Zugang, der absichert, was kann man denn jetzt eigentlich wirklich sagen und was nicht. Und da gibt es ganz klar Grenzen der Interpretation. Das ist wie beim Fußballspiel. Wenn ich alleine Fußball spiele, dann kann ich mit dem Ball machen, was ich will. Ich kann überall hinlaufen, dort herumspielen. Aber sobald ich mit anderen im Team spiele oder mit anderen gegen andere spielt, dann braucht es irgendwie sowas wie Grenzen innerhalb des Spielfelds, wo man eben dann spielt. Und falls dann der Ball eben ins Ausgeht, dann ist eben kein Spiel mehr möglich. Und es braucht dann, wenn trotzdem weitergespielt wird, einen Schiedsrichter, der sagt, okay, jetzt ist das Spiel unterbrochen. Und das ist vielleicht in gewisser Weise die Aufgabe der Exegese, dass man eben sagt, okay, jetzt ist der Ball im Aus, das ist eine Grenze der Interpretation. Wenn trotzdem weiter gespielt wird, das habe ich zumindest im Profifußball noch nie erlebt, dann eben ist es notwendig, dass man dann eben einschreitet. Das heißt, um das nun deutlich zu machen, es gibt ganz klare Grenzen des Verstehens und jenseits dieser Grenzen muss man dann eindeutig von einem Missverständnis sprechen. Das heißt, aus der grundlegenden Offenheit in der Interpretation von so biblischen Texten darf aber nicht Beliebigkeit werden. Und da gibt es eben methodische Herangehensweisen, die eben die Exegese dann vorgibt, wo man eben dann sagt, jenseits dieser Methoden macht man dann Fouls. Das ist einerseits bei der Exegese so, sie ist sich dessen bewusst, dass die Bibel nicht einfach vom Himmel gekommen ist, sondern dass sie Gottes Wort in Menschenwort ist. Das heißt, dass sie in einem gewissen Kontext, in einem historischen Zeitkontext verankert ist und den sich immer wieder zu bewusst zu machen, das ist natürlich extrem wichtig für sachgerechtes Verstehen. Also die geschichtliche Verwurzelung zu beachten, wo diese Texte geschrieben worden sind. Das ist die Aufgabe von historisch-kritischen Methode. Und neben diesen Methoden haben sich auch sprach- und literaturwissenschaftliche Methoden etabliert, die mehr auf die Struktur des Textes dann achten und eben dann halt die analysieren zu versuchen. Aufmerksamkeit ist insofern ein gutes Stichwort, weil wenn man in die Evangelien schaut, da liest man dann hin und wieder den Aufmerksamkeitsruf Jesu, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Und das ist oft gar nicht so einfach, das ist oft meine eigene Erfahrung, wenn ich bei wem zuhöre, dass ich bei Gesprächen mit anderen Menschen oder auch wenn ein Text her, dass ich dann oft in eigene Gedankenwelt abdrifft, mir sofort mein eigenes Gedankengebäude und Universum konstruiere, was der mir gerade erzählt und dass ich dann eigentlich gar nicht mehr wirklich zuhöre. Und deswegen macht es Sinn, dass man sich bewusst wird, okay, ich lasse einmal den Text sprechen, ich lasse die Person sprechen mit dem, was sie aussagt und horch da mal genau hin. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt, dass man eben so Missverständnisse vermeiden kann. Also hinhören, aufmerksam zuhören und so kannst du dann auch vielleicht mit der Bibel zu einer echten Dialogaufnahme dann auch mit Gott kommen, wenn man dieses gegenseitige Gespräch zulässt.
Die Worte, die wir sagen, aber auch die Worte, die wir verschweigen, bewirken etwas bei anderen. Worte und Sprache schaffen Wirklichkeit, aber verändern auch Wirklichkeit. Was nehmen wir von unserer Runde mit? Das eine ist, Texte, Worte, die wir verwenden, die wir jemandem geben, in einem Gespräch, in einem Song, in einem Text, werden vom anderen gehört, so wie der, die oder die Person das hören möchte, und verändern und inspirieren diese Person. Sprache hat Auswirkung auf alles und vielleicht ein bisschen ein Appell auch an mich selber, so feinsinnig und feinfühlig sein in der Wortwahl. Oft ist weniger mehr. Christopher, neben dir liegt schon die Gitarre bereit. Wir freuen uns jetzt auf eines deiner Musikstücke. Bedanke mich gleich bei euch fürs Gespräch. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke an unsere Zuhörerinnen. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen.
Sunday morning, 8 o'clock. It's been a cold and sleepless night. His things are packed, he's ready to go. And just one last goodbye. He takes his bag of sorrow. Thinking of tomorrow, leaving his love. Seemed to live perfect life, it started long ago. Nothing's true, nothing's right. Baby, let me go. Everything seems changed. No more games to play, 'cause I'm leaving my dear. Feels like coming home again. Looks like heaven feels like pain. Feels like coming home again. Things will never be the same. 3 years passed since you went away. is always on his mind. He's going here and going there, whatever he may find. He'll never find a home. Without her, he's alone. Feels like coming home again. Looks like heaven feels like pain. Feels like coming home again. Things will never be the same. Monday morning, 6 o'clock, I wake up by your side. Walk through the flat, see the baby's bed, and I know all is right. No more grief and sorrow, thinking of tomorrow. I finally came home. Feels like coming home again. No more sorrow, no more pain. Feels like coming home again. There's always sunshine after rain. It feels like coming home again. No more sorrow, no more pain. It feels like coming home again. There's always sunshine after rain.